Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zunächst den Predigtabschnitt, steht im Jakobusbrief. Wir gehen also weiter im Jakobusbrief vor. Und zwar lese ich uns im Kapitel 2 ab Vers 5 bis Vers 13. Die Predigt wird sich dann hauptsächlich auf die Verse 8 bis 10 konzentrieren. Aber damit wir noch einmal den Zusammenhang erfassen, beginne ich mit Vers 5. In diesen Schlachterbibeln ab Seite 1272. Jakobus 2 ab Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gesetz wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit unser Text. Nun, dieser Text steht ja im Zusammenhang mit den letzten Predigten, die ich bereits aus dem Jakobusbrief gehalten habe. Und wir haben ja schon auf zwei Aspekte in diesem Kapitel 2 besonders geachtet. Nun wollen wir heute in diesem Kapitel auf zwei Verse ganz besonders eingehen. Und zwar einmal auf den Vers 8 und dann auf den Vers 10. Denn ich denke, wenn wir einmal zurückschauen, dass wir dieses Prinzip, dass wir einen Armen nicht bevorzugen dürfen, weil wir dann eben, dass wir einen Reichen nicht bevorzugen dürfen, einen Armen genauso wenig, aber hier besonders den Reichen, weil wir dann die Herrlichkeit, die im Grunde Christi gebührt, auf diesen Reichen legen. Und dass wir dann diesen Reichen beginnen zu verehren und wichtig zu nehmen und dadurch diese Herrlichkeit Christi nicht voll würdigen. Das Einzige, was gerecht ist vor Gott, was wir tun sollen, ist, dass wir weder arm noch reich noch irgendein anderes Ansehen der Person wahrnehmen und besonders wahrnehmen sollen und ehren sollen und unser Handeln danach ausrichten sollen. Nun hat aber Jakobus hier in dieser Passage auch zwei ganz besondere Dinge uns noch einmal vorgestellt und die werden hier in Vers 8 und in Vers 10 genannt. Ich will zunächst einmal kurz den Hauptgedanken in Vers 8 benennen, den wir heute betrachten wollen, nämlich das ist die Verwendung des Begriffes königliches Gesetz. Der Jakobusbrief ist der einzige Brief, in dem das Gesetz als königliches Gesetz beschrieben wird. Es gibt keine andere Schriftstelle, in der das Gesetz ein königliches Gesetz genannt wird. Und deshalb lohnt es sich an dieser Stelle, auf diese Bezeichnung einmal besonders einzugehen und darüber nachzudenken. Und das Zweite, auf das ich heute eingehen will, als Hauptgedanke, ist hier in Vers 10 gegeben. Denn das ist ja nun eine Aussage, die nicht selbsterklärend ist, dass wenn wir uns an einer Stelle gegen das Gesetz versündigen, dass wir uns dann an dem ganzen Gesetz schuldig gemacht haben. Dass dann das ganze Gesetz gegen uns spricht. Bedenken wir vielleicht ganz kurz zu Beginn noch einmal, dass der Jakobusbrief nun zeitlich ja ganz am Anfang des Neuen Testaments steht, auch wenn wir beim Suchen weit blättern, bis wir zu ihm kommen. Und manchmal suchen wir auch ein bisschen länger, weil er in unterschiedlichen Übersetzungen an unterschiedlichen Stellen erscheint. Aber zeitlich gesprochen ist er nun ein sehr früher Brief an die Gemeinden. Und wir haben in den letzten Predigten auch schon einige Probleme erkannt, die Jakobus anspricht. Zum Beispiel die Scheingläubigen, zum Beispiel diejenigen, die ihren Glauben nur in Worten bekennen, die sich in Gemeinden einschleichen, die so tun, als würden sie zur Gemeinde gehören, die so eine Art Mogelglauben entwickeln. Oder wenn wir es anders, vielleicht härter und moderner sagen wollen, so eine Art KGB-Glauben. Ausspionieren der Gemeinde, Informationen raustragen, um es gegen die Gemeinde zu verwenden. Ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. In den heutigen Zeiten erleben wir das auch immer noch, dass in Gemeinden Menschen sitzen, die eigentlich nur da sind, um die Dinge, die sie hören, zwar formal zu bekennen, aber dann eben woanders hinzutragen, gegen die Gemeinde zu verwenden. Gibt es sicher auch Leute, die einfach vorschützen, aus ganz praktischen Motiven zur Gemeinde zu gehören, die vielleicht mit ihrer Familie mitgehen, da sitzen und ebenso tun, weil es praktisch, weil es angenehm ist, aber die nicht wahre Glaubende sind. Nun, damit hat sich Jakobus sehr früh beschäftigt, hat sehr früh diese mahnenden Worte auch an die Gemeinde gerichtet. Er hat auch Arroganzglauben aufgegriffen, er hat den Leuten, und ich denke, das ist auch ein ziemlich hartes Wort in diesem Brief, ins Gesicht gesagt, nur ein paar Verse später, dass sogar die Teufel, dass sogar die Dämonen einen Glauben haben. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich glaube etwas, ich glaube ja auch. Es kommt wirklich darauf an, was wird geglaubt. Er hat sich auch in seinem Brief schnell dagegen gewendet, dass es auch falsche Lehrer gibt, dass es auch arrogante Lehrer gibt, dass es kein Ziel sein kann, dass man einfach versucht, Lehrer in der Gemeinde zu sein, dass die Zunge uns leicht verführen kann zu Dingen, die wir eigentlich vielleicht gar nicht wollen, dass die Zunge doch ein wunderliches Instrument ist, das gleichzeitig Gutes bringen kann und Böses bringen kann. Wie ein kleines Ruder ein großes Schiff bestimmen kann. Viele praktische Dinge hat Jakobus vor sich stehen. Und mitten in diesen ganzen praktischen Anweisungen, da schlängelt sich so etwas durch diesen Jakobusbrief, dass eben hier an dieser Stelle, die wir heute betrachten, das königliche Gesetz genannt wird. So als wäre es eine Art Leitfaden, an der sich Jakobus entlanghangelt. Vielleicht ist es euch in eurem Leben auch schon mal begegnet, dass ihr mit Menschen zu tun gehabt habt, die im Gespräch gesagt haben, ja, das Gesetz, das, was Gott geoffenbart hat im Alten Testament, das ist ja alt. Das ist ja vergangen. Das ist ja quasi, nachdem Jesus kam, nicht mehr wirksam. Ich habe einmal sehr früh in meinem Leben einen Kommentar über die Bergpredigt gelesen und über das Vaterunser. Und bei beidem hat man sehr arrogant gesagt, naja, das sind frühe Worte Jesu, die haben ja heute eigentlich gar keine Bedeutung. Das Vaterunser an sich hat ja eigentlich keine Bedeutung mehr. Man hat es eben damals gesprochen, aber als dann Jesus gekreuzigt und auferstanden war, nun, da hat das alles keine Bedeutung mehr gehabt. Genau das Gleiche kann man auch mit dem Gesetz tun. Man kann sehr leicht sagen, schaut dieses komplizierte Gesetz, da ist doch eigentlich Jesus gekommen, der dieses Gesetz erfüllt hat und damit ist es weg. Wir sind doch frei. Und auch Jakobus an dieser Stelle redet ja von einer gewissen Freiheit des Gesetzes. Da ist nun kein Gesetz mehr. Aber das ist ganz bestimmt ein Trugschluss. Denn Jakobus tut hier in dieser Passage genau das Gegenteil. Er nimmt immer wieder genau diese Elemente aus dem Gesetz. Und aus welchem Teil des Gesetzes? aus den 10 Geboten. Und genau diese Aussagen aus den 10 Geboten, an denen hangelt er sich hier durch. Er nimmt es immer wieder auf und sagt, was zu den Alten gesagt wurde, das gilt hier. Und wenn das eine gegeben ist, wenn ihr nicht die Ehe brecht, aber dann beginnt euren Bruder zu morden, dann habt ihr euch auch an dem Gesetz vergangen. Dann könnt ihr nicht sagen, wir haben das Gesetz gehalten, weil ihr an einer Stelle das Gesetz gehalten habt. Und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen, dieses Gesetz beiseite zu schieben. In der ganz frühen Kirche ist das schon passiert. Es gab mal einen Mann, der hieß Marzion oder Marcion. Der hat relativ früh gelebt, schon im ersten Jahrhundert geboren, bis hinein in das zweite Jahrhundert. Er hat in seinen Schriften eine Aussage getroffen, dass das Gesetz gar von dem Teufel käme. Dass das Gesetz an sich böse ist. Dass es eine böse Quelle hat. Und hat darauf drumherum viel sich ausgedacht, warum im Grunde das Neue Testament eine komplette Ablösung ist und man das Alte ja einfach beiseite lassen könnte. Nein, das ist hier mindestens verworfen. Wenn nicht gar genau das Gegenteil gesagt. Das Gesetz hat nicht nur etwas damit zu tun, dass ich mir einzelne Aspekte aussuche und sie versuche zu beurteilen. Jakobus führt uns ein in eine Frage und in eine Aussage, die wir genau bedenken müssen. Wir haben es mit einem königlichen Gesetz zu tun. Lasst uns darüber nachdenken. Was heißt das, dass das Gesetz, mit dem wir uns beschäftigen, ein königliches Gesetz ist? Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir deutsche Staatsbürger sind oder englische Staatsbürger wären, dann würde das in gewissem Sinne bedeuten, dass wir den deutschen Gesetzen unterliegen. Wir würden einem deutschen Gesetz folgen oder einem englischen Gesetz folgen. Und das würden wir auch tun, wenn wir als Deutsche nach England reisen. Was würden wir als Deutsche in England tun? Wir würden das englische Gesetz befolgen. Wenn wir dies mit dem Auto tun, dann würden wir direkt hinter der Grenze von der rechten Spur auf die linke Spur wechseln und auf der linken Seite fahren. Warum? Weil dort in diesem Land, in Großbritannien, englisches Gesetz gilt. Wir würden uns sofort diesem Gesetz unterwerfen. Wir würden gar nicht lange drüber nachdenken. Vielleicht würden wir das Gesetz nicht ganz kennen, aber alles, was vor uns steht, was uns in unserem Alltag betrifft, würden wir respektieren. Wir würden sozusagen Diener des englischen oder des deutschen Gesetzes werden, je nachdem, wo wir sind. Nun, auch in diesem Land haben wir immer wieder Gäste. Zurzeit haben wir auch Gäste in unserer Gemeinde. Nun, was wir sehen, ist, dass diese Gäste sich auch diesem Gesetz in diesem Land unterwerfen. Und genau damit, wo sie konfrontiert sind, mit diesen Fragen, beschäftigen sie sich auch. Wenn wir, ja, schon auf was ich hinaus will, wenn wir nun von einem königlichen Gesetz reden, dann ist es sehr wichtig, dass wir quasi von dem ersten Moment an, wo wir uns mit diesem Gesetz beschäftigen und auch von dem ersten Moment an, wo wir in dieses Reich treten, uns diesem königlichen Gesetz unterwerfen. Ganz praktisch heißt das, wir müssen zuerst einmal anerkennen, dass wir uns im Reich des Königs aufhalten. Wenn wir uns immer noch in unserem Reich, in unserem eigenen Reich aufhalten, wenn wir beginnen zu glauben, dass Jesus unser Herr ist, aber wir halten uns auf in unserem Reich, dann sind wir immer noch nicht in dem Land des Königs. Wenn wir dieses Gesetz des Königs beiseite schieben und andere Dinge in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir noch nicht die Grenze in dieses Land übertreten und diesen König der dieses Gesetz in diesem Land erlässt, auch beachtet. Also wenn wir wirklich anerkennen, dass Gott ein königliches Gesetz erlassen hat, dann heißt das für uns auch, dass wir als Diener dieses Königs, in dem Moment, wo wir sein Land betreten, auch sein Gesetz befolgen. Dann lernen wir noch etwas aus diesem königlichen Gesetz. Und das heißt nicht, bewusst nicht, englisches oder deutsches oder was auch immer, landesbezogenes Gesetz. Das heißt noch nicht einmal UNO-Gesetz oder irgendetwas Globales, sondern es bezieht sich auf den König, der in diesem Land regiert. Und nun, wir wissen, dass in diesem Land, in dem wir in unserem Glauben leben, Jesus selbst der König ist. Der König aller Könige, der Herrscher über alle Herrscher. Wenn wir uns in diesem Land bewegen, dann ist es eben nicht nur irgendein Gesetz, sondern dann ist es ein Gesetz, das nun auch einen König hat und das auch Ehre und Respekt diesem König gibt. Und es sagt uns auch eins, dieses Gesetz kommt eben nicht von einem Bösen, es kommt eben nicht von dem Teufel, sondern von wem kommt das königliche Gesetz? Wenn der Herold mit der Rolle kommt und sagt, hier ist das Gesetz des Königs, dann verlassen wir uns darauf, dass es der König selbst erlassen hat. Wir können also durch dieses Gesetz diesen König sehen, der hinter diesem Gesetz steht und dieses Gesetz erlässt. Wenn wir also das Gesetz als ein königliches Gesetz anerkennen, dann sehen wir etwas von dem König. Dann sehen wir, wie er sein Land und seinen Staat regieren will. Und noch etwas, auch schnell und vorgegeben. Jesus kam nun auf die Erde und hat dieses Gesetz eingehalten. Wir sehen, wie Jesus das Gesetz des Königs einhielt. Wir sehen, wie Jesus königlich, dem Vater gemäß handelt. Er hat dies selbst immer wieder betont und ich glaube am allermeisten im Johannesevangelium, indem er immer wieder betont und sagt, das, was der Vater mir gezeigt hat, was ich tun soll, das tue ich. Ich kann nichts von mir aus tun. Es sei denn, der Vater hat es mir geoffenbart. Er bindet sich in allem, was er tut, an das, was der Vater ihm vorgibt. Das ist die Erfüllung des königlichen Gesetzes. Jakobus sicher erwähnt das hier nur in einem Wort als eine Art Selbstverständlichkeit. Für ihn war dieses Gesetz auf den König, auf den Herrscher, auf den König Israels bezogen. Wir können also, wenn wir mit dem Gesetz umgehen und wenn wir das Gesetz lesen, davon ausgehen, dass wir einen guten König haben, der bewusst für sein Reich, für sein Land dieses Gesetz gegeben hat. Dadurch, dass Jakobus immer wieder den Inhalt des Gesetzes aufgreift, können wir auch wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es eine Kontinuität in diesem Gesetz gibt. Dass es eben nun nicht weg ist. Dass es eben nun nicht aufgelöst ist. Jesus selbst, als er auf die Welt kam, in Matthäus 5 sagt, dass er nicht gekommen ist, dieses Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Sogar selbst keine Kleinigkeit davon wird aufgelöst. Kein Jota, kein Strichlein, keine Kleinigkeit dieses Gesetzes wird hinweggenommen. Das Gesetz als Ganzes, als Einheit, es bildet eine Einheit und es ist als Ganzes so von dem König gegeben. Einen weiteren Gedanken aus diesem Vers. Schauen wir nur ein paar Worte weiter. Wie nun sollen wir dieses königliche Gesetz erfüllen? Wo ist es fixiert? Wo kommt es her? Wo hat es seinen Ursprung? Ist es ein eingehauchtes? Ist es ein interpretierbares Gesetz? Was können wir mit diesem Gesetz machen? Nein, Jakobus sagt dir ganz klar, so ihr es erfüllt nach der Schrift. Bezieht euch auf die Schrift. Nicht das überlieferte Gesetz. Nicht die Worte, Nicht das, was hinzugefügt wird, spielt eine Rolle, sondern so, wie das Gesetz uns in der Schrift geoffenbart ist. An was denkt er hier an dieser Stelle? Er denkt nicht daran und er möchte nicht ablehnen, dass man das Gesetz dem Sinn nach beurteilen soll. Das ist hier nicht gemeint, dass man sozusagen zurück zu einer Buchstabentreue geht. Keineswegs der Gedanke Jakobus, sondern vielmehr, dass es eben schriftlich geoffenbart ist. Wir wissen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist, zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Diesen Vers hat vielleicht der ein oder andere auswendig gelernt, aber es kommt einer danach, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet, bereit sei zu jedem guten Werk. Die Schrift offenbart uns dieses Gesetz, das wir durchaus dem Sinn nach verstehen sollen. Genau das macht Jesus, wenn er in der Bergpredigt das Gesetz dem Sinn nach auslegt und eben nicht dem Buchstaben nach. Genau das lehrt er uns, dass wir es verstehen müssen, dieses Gesetz. Dass wir nicht sagen können, da ist das Komma und da ist mein Handeln zu Ende. Diese Legitimation hätte man sich ja denken können, aber sie ist schnell verworfen worden. Nein, wir müssen uns aber in dem, wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, tatsächlich auf das Wort beziehen. Und wir können auch recht hart sein damit, dass wir sagen, nur das Gesetz nun, so wie es in dem Wort geoffenbart ist, nur so ist es auch wirklich einzuhalten. Und in dieser Passage gibt es nun ein Beispiel, das Jakobus anführt. Ein kleines Beispiel. Er sagt, so wie dieses Gesetz einhaltet, wie es die Schrift sagt. Und dann führt er ein Zitat ein. Nicht umsonst ist es das Zitat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die sofortige Anwendung, das, was er aus dem Gesetz hier herausgreift, das ist die Nächstenliebe. Das ist die Frage danach, ja, liebe deinen Nächsten, wie es die Schrift sagt. So als wäre das der Hauptgedanke des Gesetzes der Schrift. Ja, Jakobus wählt ein gutes Beispiel. Wird ein gutes Beispiel dafür, wie wir dieses Gesetz einhalten können. Und lasst uns darüber nachdenken, wie funktioniert denn nun dieses Liebe deinen Nächsten? Sicher ein Vers, über den viel darüber nachgedacht wird. Aber es lohnt sich immer wieder. Seht es einmal in dem Zusammenhang vielleicht des königlichen Gesetzes, des Schriftbezuges. Wir bekommen tatsächlich in der Bibel Beispiele dafür, wer unser Nächster ist. Lass uns zwei Kleinigkeiten einschauen. Man hat Jesus selbst einmal gefragt, was ist es denn nun? Wer ist denn nun mein Nächster? Mit wem soll ich mich nun als Nächsten beschäftigen? Jesus gibt ein Beispiel. In Lukas 10 ist dieses Beispiel und diese Frage zu finden. Er gibt ein Beispiel und er schließt dieses Beispiel ab. Lassen wir das Beispiel einmal beiseite. Vielleicht lenkt es uns ab. Ihr kennt es vielleicht in den Gedanken auch. Aber nehmen wir nur einmal die Zusammenfassung, wie Jesus es sagt. Er sagt, die Frage, wer ist mein Nächster? Und jetzt springe ich in diesen Vers 37. Dort sagt Jesus, der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Also an diesem verletzten Menschen. Der ist der Nächste. Der ganz dort in der Nähe war, der seinen Nächsten sah, der ihn anfassen konnte, der ihm helfen konnte, der für ihn da sein konnte und der Barmherzigkeit an ihm übte. Das ist diese Nächstenliebe. Jesus hört an dieser Stelle nicht auf. Er sagt, geh hin und tu du genauso. Das ist eine ganz einfache Anweisung. Ja, lasst uns offene Augen haben. Lasst uns sehen und erkennen, wer ist um uns herum. Wer ist unser Nächster? Wer leidet Not? Wie können wir ihm helfen? Lasst die Dinge im Herzen, in der Tat, mit uns sein. Es ist das allererste, was wir denken sollten in dieser Anforderung, dass wir Menschen, die in unserer Nähe sind, in unserer Familie, in den Häusern um uns herum, dass wir diese Menschen sehen, dass wir sie beachten, dass eine geschlossene Tür uns auch nicht aufhält, dass ein Nächster nicht mehr unser Nächster ist. Nun, in diesen Nächsten, in dieser Gruppe, da gibt es noch einige spezielle Nächste. Die Bibel ist relativ klar. Sie erwähnt zum Beispiel ganz ausdrücklich die Familie und die Verwandten. Das sind ganz besondere Nächste, um die wir uns kümmern müssen. Ein Vers vielleicht dazu aus dem 1. Timotheusbrief, der es ganz klar sagt, Kapitel 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ja? Wenn jemand die Seinen, seine Familie und seine Hausgenossen, wenn er für die nicht sorgt, ja, so hat er seinen Glauben verleugnet. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Ehen gerade die Menschen, die einem am nächsten sind, am leichtesten verletzt werden und verletzt werden können. Wie viele Kinder es lustiger finden, ihre Eltern zu ärgern als andere Leute. Die kennt man nun mal so gut. Deren Schwächen kennt man auch gut. Und vielleicht manchmal auch, wie viele Eltern ihre Kinder absichtlich ärgern, weil sie nun auch ihre Schwächen kennen. Kann sich nirgendwo besser profilieren als bei seinen Kindern, die im Grunde als Schutzbefohlene ganz viel Gegenwehr zeigen können. Sie können protestieren, sie können trotzen und doch, das können sie wirklich tun. Nein, lasst uns auf unsere Familie schauen, lasst uns auf die Nächsten schauen, die um uns herum sind. Ein völliger Trugschluss, den ich vielleicht auch gleich hier wegnehmen müsste. Den Nächsten zu sehen, das heißt nicht, sich ihm zu versklaven. Das Wohl eines anderen kann durchaus sein, dass man ihm kein Geld gibt, dass man ihm nicht alles kauft, dass man ihm eben nicht das gibt, was er will. Das Wohl des anderen suchen kann durchaus anders sein und wir müssen sehr oft Nein sagen und die Wünsche der anderen behindern, verhindern, die um uns herum sind. Wenn das Leben, wenn das Glaubensleben vielleicht sogar zum Lustleben wird, zum Streben nach immer mehr, dann müssen wir manchmal eingreifen. Wenn wir uns nur noch selbst verwirklichen, auch mit unseren Nächsten, dann ist es keine Nächstenliebe, wenn wir dem immer weiter Vorschub gewährleisten. Sondern hier ist wirklich, denken wir an das Beispiel und vielleicht jetzt an das Beispiel zurück, wie Jesus es gemeint hatte an dieser Stelle, eben jemand, der tatsächlich körperlich sichtbare Not und Leid hatte. Das war kein Wohlstandsproblem, das gelöst wurde, sondern es war tatsächlich jemand, der verletzt auf der Straße lag. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, ganz besonderer Nächste, an die wir denken sollen. Ich nehme hier als Bezug auf den Vers in Galater 6, Vers 10. Dort ist es auch ausdrücklich gesagt. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber den Hausgenossen des Glaubens. Auch das ist eine besondere Gruppe. Hausgenossen des Glaubens meint, nun, in unserer Gemeinde, Glaubensbrüder, Glaubensgeschwister, vielleicht auch über die Gemeinde hinaus. Vielleicht Missionare, die wir unterstützen, vielleicht Menschen, die in anderen Gemeinden sind, aber die für uns im Glauben verbunden sind. Vielleicht Menschen an Organisationen, vielleicht können wir auch denken, von hier aus ganz nah gedacht an die ART, an eine Ausbildungsstätte, an andere Universitäten, an Studenten, die irgendwo in der Ausbildung sind. Auch das sind unsere Geschwister, die vielleicht räumlich von uns getrennt sind, die vielleicht woanders sind und trotzdem in diesen Kreis gehören der Geschwister, die wir als Nächste sehen sollten. Das sind diejenigen, um die wir uns ganz praktisch kümmern sollen. Ich will kein umfassendes Bild geben, aber ich will uns darauf hinweisen, wie naheliegend diese Dinge sind und wie klar diese Dinge in der Schrift geoffenbart sind. Es ist nicht schwierig, diese Fragen zu erarbeiten und zu erhaschen. Es ist nicht schwierig, die Details dafür zu erforschen, denn die Schrift gibt es uns vor. Und deshalb ist es auch leicht hier für Jakobus zu sagen, nun tut das so, wie es die Schrift euch sagt. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir einmal den Zeitstrahl sehen würden, als er diesen Brief schreibt, nun da war noch gar nicht alles, was im Neuen Testament schriftlich fixiert ist, fixiert und bekannt. Aber eben genau in dieser weisen Voraussicht hat Jakobus das gesagt, dass alle dies in der Schrift zusammengefasst sein wird. Denken wir immer daran, dass wir versuchen, nicht in diesen Taten uns selbst zu befriedigen und selbst gerecht zu werden, unser schlechtes Gewissen aufzuarbeiten oder gar die Wünsche des anderen zu erfüllen, sondern eben die Bedürfnisse. Und wenn der Nächste, der gerade um uns herum ist, eben keine Bedürfnisse hat, dann können wir einen weitergehen zu dem Nächsten, den wir finden, der Bedürfnisse hat. Suchen wir nicht das Unsere, suchen wir nicht darin, uns selbst zu verwirklichen, sondern suchen wir das Seine, suchen wir seine Not und suchen wir seine Probleme. Und dieser Vers schließt ab, dieser Vers 8 hier in Jakobus 2, mit einer Kleinigkeit, die wir auch nicht übersehen sollten. Wenn ihr das königliche Gesetz nun erfüllt, so handelt ihr recht. Ganz am Ende dieses Verses heißt es, so handelt ihr recht. Das ist richtig und es ist gut, so zu handeln. Und es ist auch so, dass wir wissen können, dass wir dieses gerechte Handeln am Ende für uns eine Krone bereit liegen wird. Ich kann viel darüber sagen, aber wir wissen, dass auch die Dinge, die im Glauben geschehen, die wir für andere tun, wenn wir das königliche Gesetz erfüllen, gut sind und am Ende belohnt werden. Wir sollten dabei eins nicht vergessen. Und das ist ganz explizit in diesem Vers 10 gesagt. Wir können uns vermutlich in unserem Leben an keiner Stelle beruhigt zurücklehnen und sagen, nun, heute haben wir das Gesetz vollständig erfüllt. Heute habe ich alles getan, was das Gesetz sagt. Es wird keinen Tag in meinem Leben geben, an dem ich das sagen werde. Ich muss mich immer damit konfrontieren, dass das ganze Gesetz und dass das Gesetz seine Einheit gegen uns steht. Und dass dann, wenn ich an einer Stelle gegen das Gesetz handle, dass ich mich dann an allem schuldig gemacht habe. Das heißt nicht in diesem Vers, dass ich dann alles übertreten habe. Bitte schaut genau hin. Das heißt nicht, wenn ich ein Gebot übertreten habe, ja, wenn ich an einer Stelle sündige, dass ich dann alles übertreten habe. Das heißt nur, dass ich an allem dann schuldig werde. Es ist eine Feinheit, aber es ist sehr wichtig. Es wird immer so dargestellt, als würde dann das ganze Gesetz übertreten werden. Eine Gesetzesübertretung ist nicht alle Gesetzesteile übertreten. Ja? Es ist nicht so, dass der, der jemanden gedanklich zum Bösen hin getötet hat, auch deswegen gleich die Ehe gebrochen hat. Das ist nicht der Fall. Ja? Aber die Schuld, die Last, die auf uns kommt, der Fluch, der von dem Gesetz ausgeht, der trifft uns im Ganzen. Die Schuld, die auf uns kommt. Es ist ein offenes und bekanntes Problem, dass wir Menschen sehr oft Qualität und Quantität verwechseln. Das sind zwei Fremdwörter. Qualität heißt, wie gut mache ich etwas, und Quantität heißt, wie oft mache ich etwas. Die Menge. Ich will uns mal ein kleines Beispiel sagen. Stellen wir uns vor, oder stellen uns eine Geschichte vor, in der ein Mann auf einen Baum springen will oder auf einen Baum kommen will und er will an diesen ersten Ast springen. Und er stellt sich unter diesen Baum und strengt sich an, danach versucht er es nochmal mit Anlauf und versucht diesen ersten Ast zu erklimmen. Aber es gelingt ihm nicht. Er schafft es nicht, auf den ersten Ast zu kommen, muss sein Projekt aufgeben, er kommt nicht auf diesen Baum hoch. Dreht sich wieder um, geht nach Hause. Warum er auf diesen Baum wollte, in dem Fall, sagen wir einfach mal, er wollte ein Honignest, das er da oben gefunden hat, dort herunterholen und mit nach Hause bringen. Er geht auf dem Heimweg, kehrt noch einmal ein in einer Kneipe, trifft seine Freunde dort und erzählt diesen Freunden von der Begebenheit, die er erlebt hat, von dem Baum, auf den er hochklettern wollte. Und er stellt sich dorthin und sagt, Leute, ich muss euch was erzählen. Heute stand ich vor einem Baum und da bin ich fast einen Meter hoch gestanden, gesprungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Aus dem Stand. Fast einen Meter. So gut war ich noch nie. Und wenn ich mir das wirklich überlege, unter dem Baum, da war ein Moosboden. Es waren die widrigsten Konditionen. Und unter diesen schlechten Bedingungen, naja, da bin ich einen Meter hochgekommen. Seine Freunde dort, die haben ihn nur ausgelacht. Er hat die Kneipe wieder verlassen, ist nach Hause gegangen, trifft seine Frau dort und sagt zu ihr: Schatz, du weißt doch noch, dass ich auf diesen Baum wollte, um den Honig zu holen, aber es hat nicht geklappt. Ich hatte alles vorbereitet. Ich habe es zigmal probiert. Ich habe mich angestrengt. Aber ich sag dir was, der Boden war viel zu weich. Ich kam gar nicht richtig hoch. Durch den Wind sind die Äste ständig hin und her geweht. Es war schrecklich. Es tut mir so leid, aber heute können wir leider keinen Honig essen. Es hat nicht geklappt. Auch seine Frau, die lachte ihn nicht aus, aber sie war traurig. Sie war hart und sie sagte ihm: Du hast dein Versprechen nicht eingehalten und wir können heute keinen Honig essen. Das ist wirklich nicht gut für unsere Familie. Zeigt das nicht diese Extreme, in denen wir uns bewegen können, wenn wir etwas versuchen, was nicht klappt? Dass wir uns auf der einen Seite sehr gern besser darstellen, dass wir angeben, dass wir übertreiben, dass wir Lügen erfinden, bis zum Biegen und zum Brechen, um uns besser darzustellen. Ist es nicht sehr realistisch, dass es sehr viel davon abhängt, mit wem wir gerade reden? Dass wir manchmal eben die Dinge betonen, die uns hübsch und schön machen. Dann, wenn wir merken, das war jetzt gar nicht gut, das klappt nicht, wenn wir mit jemand anders reden, dass wir dann genau das andere extrem verfallen und ach so mitleidend daher schlurfen und sagen: Ach ja, ich konnte es ja nicht besser, es war alles so schlimm, es hat mich alles ergriffen. Ist es nicht so, dass wir oft schweben zwischen Angeberei, zwischen übertriebener Selbstdarstellung, zwischen Frustration? Und letzten Endes ist der Sachverhalt, nehmen wir einmal dieses Baumbeispiel, doch relativ einfach. Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben versucht, etwas Gutes zu tun und es hat nicht geklappt. Versucht, diesen Baum hochzuspringen, wir haben versucht, den Honig nach Hause zu bekommen, es hat nicht geklappt, auch wenn wir uns gut angestrengt haben. Die Menschen haben immer wieder dazu tendiert, auch wenn wir durch die Bibel lesen, eben mit 3/4 ihrer Arbeit zufrieden zu sein. Mit zweitwertigen, mit minderwertigen Opfern auf dem Altar zufrieden zu sein. Immer wieder haben sie dazu tendiert. Im Malachi-Brief, als wir durchgegangen sind, durch dieses ganze Buch, haben wir gesehen, die Menschen waren leicht zufrieden mit Minderwertigkeit. Sie haben es akzeptiert und haben gesagt: Naja, wir haben es ja probiert, da war ja ein Opfer, aber es war nicht gut genug. Die Qualität hat nicht ausgereicht. Immer wieder sagen wir: Naja, wir haben ja das eine oder andere probiert, aber es hat nicht ausgereicht. Und auch immer wieder sind die Menschen aus ihrer Perspektive in Frustration, in Depression verfallen. Elia hat sich fürchterlich hängen lassen, hat sich aufgegeben, ist depressiv geworden. Diese Gefahren haben wir doch, dass wir von der einen oder von der anderen Seite von diesem Pferd fallen können. Da kümmern sich die Menschen um die Gemeinde wie verrückt, steigern sich in jeden Dienst, verwenden alle ihre Zeit für die Gemeinde und vergessen ihre Familie. Vielleicht sind wir in der Gefahr, das zu tun. Da sind Menschen, die kümmern sich um ihre Familie, nehmen alle ihre Zeit für ihre Familie und vergessen ihre Gemeinde und die Glaubensgeschwister. Es gibt Menschen, die kümmern sich um ihre Gemeinde, kümmern sich um ihre Familie. Und wenn sie am nächsten Tag auf die Arbeit gehen, dann sind sie hart und rau und böse zu ihren Arbeitskollegen und all der Frust, den sie sich aufgestaut hat, kommt genau auf der Stelle raus. Es ist unglaublich schwierig, auf alle diese Dinge zu achten. Weil wir dürfen an keinem Tag zufrieden sein, damit, wenn es mal an einer Stelle klappt. Denn wir wissen, wenn wir das Gesetz des Königs halten wollen, dann gibt es nur ein Maß der Dinge. Wir müssen es in allen Teilen probieren. Wir dürfen nicht aufgeben und nicht aufhören, weil eben nun eines einmal geklappt hat. Wir dürfen auch nicht in den Frust verfallen, vielleicht wie ein Herr Matzus zu sagen, das Gesetz ist dann böse, wenn ich es nicht halten kann. Wenn ich eben nun eine Schublade aus diesem Sortiment nicht befriedigen kann, zu sagen, es hat ja gar keinen Sinn, ich schmeiße es weg. Nein, es bleibt ein königliches Gesetz. Es bleibt ganz, es bleibt einheitlich, es bleibt nun mal gegeben als von diesem König. Und wir leben in seinem Reich. Wir dürfen es nicht wegschmeißen. Wir dürfen nicht mit Frust aufstehen und sagen, nein, ich habe hier drei Seile in der Hand, deswegen kann ich das vierte, fünfte, sechste losgeben. Es mag uns überraschen an manchen Stellen, wie oft es nicht klappt. Jakobus hatte an dieser Stelle eine ganz klare Haltung und ihm war ganz klar, dass wenn wir eben nun nicht alles einhalten können und wollen, dann wissen wir, dass das Gute eben nur von einer Stelle kommt. Es kann eben nur von Gott kommen. Es kann eben nicht von uns kommen. Es kann eben keine Perfektion bei uns geben. Wir dürfen um Weisheit, um Erkenntnis bitten. Wir dürfen darum beten, dass das Gute, dass das Vollkommene von Gott in unser Leben einzieht. Wir brauchen keine Mission zu starten, wo wir selbst alles einhalten können. Man hat Jakobus oder in diesem Brief immer wieder vorgeworfen, dass dieser Brief nicht ganz gleich sei wie alle anderen Briefe im Neuen Testament. Und zwar hat man immer wieder eine Stelle in dieser Argumentation herausgeführt und gesagt, eigentlich beschreibt Jakobus ja gar nicht genau, wie denn nun diese Rettung und wie denn nun diese Lösung passiert. Und deswegen ist es oft passiert, dass Theologen den Jakobusbrief als etwas minderwertig oder harsch oder zweitklassig gesehen haben. Sie haben sich ungern herangewagt, ungern den Brief als theologischen Brief zu sehen. Und tatsächlich sehen wir, wenn wir den Brief durchlesen, dass eben klare Aussagen fehlen, wie wir sie zum Beispiel heute Morgen im 1. Petrusbrief gelesen haben. 1. Petrus 1 ist ein Kapitel intensiv, voller Theologie, sehr stark konzentriert auf das Erlösungswerk von Jesus Christus. Ein vergleichbares Kapitel wie dieses Kapitel haben wir nicht im Jakobusbrief. Wir können lang suchen. Ich habe in den letzten Predigten immer etwas als unterschwellig bezeichnet oder als gegeben. Es scheint fast so, als hätte Jakobus an allen Stellen das als gegeben vorausgesetzt, dass nun diese Gemeinden, die sich ja nun im Namen des Christus früh versammelt haben, an sich schon sichtbar waren, als Ausgestoßene aus den Synagogen, als ganz besonderer Haufen, der eben wirklich nur durch diesen Herrn Jesus Christus verbunden ist. Als wäre das für ihn schon gegeben. Aber ich finde, ganz bewusst, an zwei Stellen haben wir eine ganz eindeutige Aussage, wie Jakobus das quasi voraussetzt. Gehen wir einmal in Jakobus 1 und lesen die Verse 17 und 18. Jakobus 1, Verse 17 und 18. Dieses Mal hier in der Schlachterübersetzung. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Nun eins ist klar für Jakobus. Gott selbst hat uns gezeugt. Gott selbst hat uns geschaffen in diesem neuen Wesen. Nach seinem Willen, so wie er es vorhergesehen hat. So hat er das Gute eingerichtet, so hat er uns gezeugt und so hat er uns zu seinen Geschöpfen gemacht. Auch wenn Jakobus nicht sagt, dass das Erlösungswerk Jesu Christi in der Bedeutung seiner Auferstehung, die Vergebung in ihm und in dieses neue Wesen hinein verbunden und mit ihm auferstehen lassen hat. So genau dreht er hier nicht die Perspektive. Er setzt es quasi voraus. Gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus selbst als das Wort bezeichnet wird. und dass Jesus selbst als die Wahrheit bezeichnet wird. Er ist das Wort und die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist das Wort, durch das wir gezeugt werden. Auch wenn Jakobus hier an dieser Stelle nicht das Wort Jesus verwendet. Bin ich mir ganz sicher, dass er diesen Gedanken an dieser Stelle nur aus der Perspektive sieht, dass Gott selbst den Menschen zeugt. Dass Gott selbst den Menschen neu macht. Und das ist, was ich jedem heute auch zurufen kann. Wenn du siehst, dass du das Gesetz nicht halten kannst, vertraue darauf, dass Gott dich neu schaffen kann. Dass Gott dich neu zeugen kann und alles Gute in deinem Leben so aufrichten kann. Wenn dir Gutes fehlt, so erwarte es von Gott und nicht aus deiner Kraft. Wenn dir Erkenntnis und Weisheit fehlt, erwarte es von Gott, um mit den Dingen umzugehen und nicht aus deiner eigenen Kraft. Wenn du siehst, wie du selbst verzweifelst in dem, was du tust und was du tun willst, erwarte es von Gott. Von dort kommt es. Erwarte es aus seinem Wort. Erwarte es aus dem fleischgewordenen Wort Jesus Christus. Aus seinem Leben, aus seinem Zeugnis. Vertrau ganz auf ihn. Was auch immer du von ihm kennst. Er ist das Wort. Er ist das fleischgewordene Wort, das Gott auf diese Welt gesendet hat. Amen.